Das magische Buch, Band 3, Der goldene Spargel. Kapitel 1 – Ein tolles Angebot. Dr. Jens Pösel, der Oberbürgermeister der kleinen Stadt Schwetzingen, war richtig aus dem Häuschen. Gerade hatte er mit einem guten Bekannten telefoniert. Hans-Heinrich Reiter war vor vielen Jahren in die USA ausgewandert. Hier hatte er es zu einem nicht unbeträchtlichen Vermögen gebracht. In all den Jahren war er aber seiner Heimatstadt Schwetzingen treu geblieben und hatte viele Urlaube hier verbracht. Kinder hatte er keine und vor einem Jahr war seine Frau gestorben. So dachte er mehr als sonst an seine alte Heimat. Trotzdem wollte er nicht mehr zurück. Wenn er einmal sterben würde, wollte er neben seiner geliebten Frau in den USA bestattet werden. Kurzum, Hans-Heinrich Reiter war zwar sehr reich, er hatte aber niemanden, dem er sein Vermögen vererben konnte. Und so hatte er Oberbürgermeister Dr. Pösel das Angebot gemacht, der Stadt Schwetzingen sein gesamtes Vermögen zu vererben.
»Mein lieber OB«, sagte er am Telefon, »ich werde in den nächsten Tagen über den großen Teich kommen. Dann bringe ich ein wertvolles Stück mit. Bis zum großen Stadtfest 2016 könnte es so lange im Städtischen Museum ausgestellt werden. Ihr feiert ja dann ein großes Jubiläum, weil vor 1250 Jahren die Stadt erstmals im Lorscher Kodex erwähnt wurde. Der goldene Spargel ist nicht nur sehr wertvoll, sondern hat für mich eine besondere Bedeutung. Deshalb werde ich ihn nach dem Fest auch wieder mitnehmen.«
Und so geschah es. Ein paar Tage später hielt ein schwer gepanzertes Fahrzeug vor dem Museum. Männer luden eine große Holzkiste aus und transportierten sie ins Innere. Viele Menschen hatten sich eingefunden. Alle waren ganz aufgeregt, denn keiner wusste, was in der Kiste war. Polizeichef Bullinger übernahm mit seinen Beamten die Absicherung. Im Museum war ein Podest aufgebaut, auf das die Holzkiste gestellt wurde. Stolz stellte sich Oberbürgermeister Dr. Pösel davor und hielt eine kleine Ansprache.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwetzinger, es hat sich ja schon herumgesprochen, dass unsere Stadt ein wertvolles Ausstellungsstück bekommen hat. Spender ist unser alter Freund Hans-Heinrich Reiter, der ja bekanntlich in den USA lebt. Leider kann er heute nicht dabei sein, aber er schickt beste Grüße. Auch ich weiß nicht, was sich in der Kiste befindet. Um die Spannung nicht noch mehr anzuheizen, bitte ich jetzt darum, sie zu öffnen.«
Alle hielten den Atem an. Die Transportkiste wurde geöffnet und zum Vorschein kam eine in Decken- und Polstermaterial eingewickelte Vitrine aus unzerstörbarem Panzerglas. In der Vitrine stand ein Gegenstand, der jetzt von starken Scheinwerfern angestrahlt wurde. Bei dem wertvollen Stück handelte es sich um die Skulptur eines Spargels aus purem Gold, circa 40 Zentimeter groß, einige Kilo schwer und wahnsinnig wertvoll. Alles hatte den Atem angehalten, und jetzt brandete ein Riesenapplaus los. Zur weiteren Absicherung sollte sich Tag und Nacht ein Sicherheitsmann im Museum befinden. Den einzigen Schlüssel hatte Hans-Heinrich Reiter in den USA, und den trug er stets bei sich. Oberbürgermeister Dr. Pösel war stolz und glücklich über das wertvolle Ausstellungsstück. Von der zu erwartenden Millionenerbschaft sagte er nichts. Zum Glück ahnte er noch nichts von den kommenden aufregenden Ereignissen. Kapitel 2 – Eine alarmierende Nachricht. Quietschend hielt der altersschwache Schulbus auf der Landstraße. Es geschah nicht oft, aber diesmal war es einer dieser Schultage, die Lisa am liebsten vergessen würde. Schlechte Mathearbeit und Ärger mit einer zickigen Freundin. Sie war inzwischen 14 und besuchte die 8. Klasse des Gymnasiums. Seufzend stieg das Mädchen aus und ging den Weg entlang Richtung Wald. Dort am Waldrand stand ein einsames Häuschen. Es war ein ehemaliges Forsthaus, in dem Lisa mit ihren Eltern wohnte. Eigentlich war es eine paradiesische Gegend. Sie lebte hier schon seit ihrer Geburt. Der Wald war eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete im Odenwald. Aber so schön der Wald auch war, es gab einige Dinge, die man beachten musste. So erzählten sich die Leute in den Dörfern rings um den Wald, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehe. Irgendetwas Unerklärliches gebe es in diesem riesigen Waldgebiet. Es hieß, dass man zwar hineingehen könne, aber man solle sich davor hüten, die Wege zu verlassen. Einige Unerschrockene hatten es scheinbar gewagt, abseits der Wege durch das dichte Unterholz zu streifen. Erst nach einigen Tagen waren sie zurückgekehrt, zerzaust und verwirrt, und sie konnten sich an nichts mehr erinnern. Gerüchte gingen um, die von einer schwarzen Gestalt handelten, die in der Gegend gesehen wurde. Lisa bekam immer wieder gesagt, dass sie niemals allein in den Wald gehen dürfe. Dass sie hier einmal ihr größtes Abenteuer erleben sollte, hätte sie sich nicht zu träumen gewagt. Alles hatte vor ein paar Jahren mit einem magischen Buch begonnen, das sie von einer alten Frau bekommen hatte. Das Buch hatte Lisa aufgefordert, eine ganz bestimmte Stelle tief im Wald aufzusuchen. Dort hatte Lisa die Bekanntschaft mit einer großen Sonnenblume gemacht. Wie sich herausstellte, war die Pflanze ein Mädchen, das zusammen mit seinem Bruder von den hohen Mächten verzaubert worden war. Das Mädchen fand sich in Gestalt einer großen Sonnenblume auf einer Lichtung im Wald wieder. Der Bruder musste als unsichtbarer Waldgeist für Ordnung sorgen und über seine Schwester wachen. Lisa konnte die beiden von ihrem Bann erlösen. Eine Fee war erschienen und hatte verkündet, dass Anne und Robert, so hießen die beiden, erlöst seien. Zusammen mit Lisa sollten sie im Auftrag der hohen Mächte nun tätig werden. Als Sonnenblume und Waldgeist hatten die beiden magische Kräfte, die sie auch nach ihrer Erlösung behalten hatten. Anne, die ehemalige Sonnenblume, konnte die Menschen noch immer mit einem hypnotischen Bann belegen. Robert, der als Waldgeist unsichtbar war, konnte sich fortan weiter nach Belieben unsichtbar machen. Die beiden Geschwister hatten also magische Kräfte, und Lisa besaß dieses seltsame Zauberbuch. Beste Voraussetzungen also für die Erledigung der seltsamsten Aufträge. Kapitel 3: Brief von Tante Rosa. Als Lisa jetzt nach Hause kam, war ihre Mutter ebenfalls schon von der Arbeit zurück.
»Na, du siehst ja aus, als sei dein Tag nicht gerade gut gewesen. Vielleicht kann dich das hier etwas aufheitern.«
Auf dem Küchentisch lag ein Brief. Er war von ihrer Tante Rosa aus Schwetzingen. Lisa war schon einige Male in der kleinen Stadt zwischen Heidelberg und Mannheim. Tante Rosa war die Schwester ihrer Mutter, aber einige Jahre älter. Sie lebte noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Bei ihr gab es keinen Fernseher, nur ein altes Radio mit Drehknöpfen und einer beleuchteten Skala. Natürlich hatte sie auch kein Handy und keinen Computer, dafür aber hunderte von Büchern. Sie schrieb immer noch ganz altmodische Briefe. Das gefiel Lisa, denn es war jedes Mal ein aufregendes Gefühl, wenn im Briefkasten außer Rechnungen und Werbung mal ein richtiger Brief dabei war. Tante Rosa berichtete, dass etwas Schreckliches passiert sei. Die ganze Stadt sei in Aufruhr. Lisa war richtig elektrisiert und sie beschloss, das kommende Wochenende bei Tante Rosa zu verbringen. Jetzt war Freitag und sie dachte darüber nach, wie sie am besten nach Schwetzingen reisen sollte. Sie hatte zwar das magische Buch, mit dem sie sich überall hin versetzen konnte. Sie brauchte nur die Seite 33 aufzuschlagen und eine Zeit und einen Ort zu sagen. Wenn das Buch zugeschlagen wurde, war man augenblicklich an dem gewünschten Ziel. Dieses Buch sollte jedoch nur in Notfällen benutzt werden. Also fuhr sie ganz normal mit der Bahn nach Schwetzingen. Ihr Vater hatte ihr über das Internet eine Fahrkarte gebucht. Unterwegs war sie so in Gedanken versunken und dachte über die Worte von Tante Rosa nach, dass sie beinahe das Aussteigen verpasst hätte. Auf dem Bahnsteig wurde sie schon von Tante Rosa erwartet.
»Hallo, Lisa, ich ja so, dass du da bist.«
»Ich freue mich auch«, sagte Lisa. »Aber dein Brief klang so aufregend. Was ist denn passiert?«
»Ach, lass uns erst mal heimgehen. Bei einer guten Tasse Tee erzähle ich dir alles.«
Tante Rosa wohnte nicht weit vom Bahnhof in der Karl-Theodor-Straße, die geradewegs auf das Schwetzinger Schloss zuführte.
Sie hatte eine kleine, urgemütliche Mansardenwohnung mit einem Dachbalkon, auf dem sie Tee und Kekse servierte.
»Nur erzähl doch schon, was ist denn passiert?« fragte Lisa aufgeregt. Sie konnte es kaum noch erwarten.
»Ja, weißt du, das ist sehr merkwürdig und irgendwie auch unheimlich.«
Tante Rosa machte eine Pause und man merkte ihr an, dass das Geschehene ihr sehr zu schaffen machte. Endlich sprach sie weiter.
»Also wir haben hier ein städtisches Museum, das Karl-Wörn-Haus. Hier finden ständig interessante Ausstellungen statt. Und seit ein paar Tagen war hier eine ungeheuer wertvolle Skulptur ausgestellt. Es war ein großer Spargel aus purem Gold und 40 Zentimeter groß. Einige hunderttausend Euro wert. Das Objekt stand in einer Vitrine aus Panzerglas, die auch noch mit komplizierten Schlössern gesichert war und Tag und Nacht von einem Sicherheitsmann bewacht wurde. Plötzlich war dieser goldene Spargel spurlos verschwunden.«
Und Tante Rosa erzählte, was passiert war. In der ganzen Stadt war diese alarmierende Meldung im Nu Gesprächsstoff Nummer 1. Viele hatten die leere Vitrine ansehen wollen, aber das Museum wurde kurzerhand geschlossen. Lisa hörte mit angehaltenem Atem zu. Die Tatsache, dass das wertvolle Stück ohne erkennbare Spuren aus einer hochgesicherten Panzerglasvitrine in Anwesenheit eines Wachmanns verschwunden war, elektrisierte sie geradezu. Nachdem der Spargel auf ungeklärte Weise plötzlich aus dem hochgesicherten, gläsernen Tresor verschwunden war, hatten natürlich sofort die polizeilichen Ermittlungen begonnen. Der Leiter des örtlichen Polizeireviers, Herbert Bullinger, war ein Freund des Oberbürgermeisters. Ihm ließ dieser Fall keine Ruhe. Eigentlich sollte die Kriminalpolizei den Fall untersuchen, diese war jedoch noch keinen Schritt weiter gekommen. Also machte es sich Bullinger zur Aufgabe, selbst zu ermitteln. Der Polizist war auch ein guter Bekannter von Tante Rosa. Und weil das Polizeirevier gerade um die Ecke herum war, beschlossen sie, Herrn Bullinger einfach mal zu besuchen. Sie trafen ihn auf der Straße vor dem Revier, wo er gerade von seiner Frau abgeholt wurde. Die Bullingers waren Lisa auf Anhieb sympathisch. Der Polizist freute sich über das Interesse von Lisa.
»Oh, du bist also die Lisa. Deine Tante hat mir schon viel von dir erzählt. Auch, dass du bei dir zu Hause im Odenwald schon einige merkwürdige Dinge erlebt hast. Vielleicht können du und deine Freunde hier auch helfen, Licht in diese merkwürdige Affäre zu bringen.«
Und so erfuhr sie alles, was bisher ermittelt werden konnte. Kapitel 4 – Ein mysteriöser Diebstahl. Der goldene Spargel war nicht nur in einem gläsernen Tresor aufbewahrt worden, es war auch ständig ein Sicherheitsbeamter in der Nähe. Auch nachts. Eines Morgens fand die Leiterin des Museums, Frau Prechtel, den Sicherheitsbeamten ohnmächtig auf seinem Stuhl neben der Vitrine sitzend vor. Der goldene Spargel war weg. Spurlos verschwunden. Niemand konnte sich erklären, wie das möglich war. Die Sicherungen waren nach wie vor aktiv. Der gläserne Tresor hermetisch abgeschlossen. Es waren keine Einbruchsspuren zu sehen. Der Sicherheitsbeamte konnte nichts berichten. Er wusste nicht, seit wann und wie und warum er ohnmächtig war. Bullinger hatte nach vielen Befragungen herausgefunden, dass in den Tagen zuvor immer wieder ein Mann in der Nähe des Museums gesehen wurde. Die Zeugen wussten lediglich, dass er schwarz gekleidet war und einen schwarzen Hut trug. Er soll groß gewesen sein, aber an sein Gesicht konnte sich seltsamerweise niemand erinnern. Die Zeit drängte. Das Jahr 2016 war ein ganz besonderes Jahr, denn vor genau 1250 Jahren war die Stadt zum ersten Mal im Lorscher Kodex erwähnt worden. Jede Menge Feierlichkeiten würden über das Jahr stattfinden, und zu einigen Terminen wollte auch Herr Reiter kommen und anschließend seinen goldenen Spargel wieder mitnehmen. In einer feierlichen Zeremonie wollte er dann der Stadt Schwetzingen, wie angekündigt, sein Vermögen vermachen. Wenn aber die Skulptur jetzt nicht mehr da war, war es sehr fraglich, ob die Stadt in den Genuss des Vermögens kommen würde. Bullinger hatte noch einen Termin beim Oberbürgermeister und Lisa durfte ihn begleiten. Dr. Pösel saß grübelnd an seinem Schreibtisch.
Seine Sekretärin, Frau Glas, brachte Kaffee und für Lisa ein Glas Orangensaft. Als das Mädchen merkte, wie niedergeschlagen die beiden Männer waren, fasste sie einen Entschluss. Ihre Freunde Robert und Anne mussten her. Zurück bei Tante Rosa zu Hause griff sie zu ihrem Handy und informierte die beiden. Zum Glück hatte sie das magische Buch dabei. Unter dem Vorwand, früh schlafen zu gehen, zog Lisa sich in ihr Zimmer zurück. Sie holte das Buch hervor. Merkwürdigerweise vibrierte es und leuchtete wieder in allen Farben. Das tat es immer, wenn etwas Bedeutendes passierte. Lisa schlug das Buch auf Seite 33 auf. Wenn sie sich jetzt einen Ort vorstellte, würde das Buch sie augenblicklich dorthin versetzen. Lisa schloss die Augen und stellte sich das Häuschen der Geschwister vor. Wie jedes Mal verspürte sie ein Kribbeln, und als sie das Buch zuklappte und die Augen aufschlug, hatte sich die Umgebung verändert. Das Zimmer war verschwunden und Lisa stand vor dem Haus von Robert und Anne.
»Hey, das ist ja eine seltsame Story«, sagte Robert, der sie bereits erwartete.
»Komm erst mal rein, wir sollten überlegen, wie wir vorgehen könnten.« Drinnen wurde sie von Anne begrüßt. Lisa berichtete noch einmal, was sich in Schwetzingen zugetragen hatte.
»Was haltet ihr davon, wenn wir mit dem magischen Buch wieder nach Schwetzingen zurückkehren und uns erst mal weiter umhören?« fragte Lisa.
»Ich weiß auch schon, wen wir noch fragen könnten. Es ist ein Freund von Tante Rosa.«
Kapitel 5 Die Suche beginnt. Dieser Freund war ein in Schwetzingen sehr bekannter Künstler. Er hieß Charlie Fox, aber alle nannten ihn nur Charlie. Charlie kannte alle und jeden. Er war ein unruhiger Geist und hatte viele Ideen im Kopf. Charlie saß gerade mit einem Glas Bier vor seiner Staffelei und war mit einem Bild beschäftigt. Als die drei Freunde so unversehens in seinem Atelier in der Hilderstraße auftauchten, erschrak er so, dass er das Bier über das schöne neue Bild schüttete.
»Zum Donnerwetter, das gibt's doch nicht! Wo kommt ihr denn so plötzlich her?« rief er erschrocken aus.
Dann erst erkannte er Lisa. Die stellte schnell Anne und Robert vor, damit Charlie nicht zu sehr über ihr plötzliches Erscheinen nachgrübeln konnte.
»Ach«, sagte Lisa, »wir haben da so gewisse Möglichkeiten und handeln in höherem Auftrag. Keiner hier weiß etwas von uns, und du musst schwören, es niemandem zu erzählen.«
Charlie hatte sich bereits wieder gefasst.
»Das ist ja ein Ding, aber was verschafft mir das Vergnügen? Willst du mir vielleicht ein Bild abkaufen?«
»Tut mir leid, nein«, lachte Lisa, wurde aber gleich wieder ernst. »Du hast doch sicher auch von dem verschwundenen, kostbaren Kunstwerk im Museum gehört.«
»Ja, natürlich, die ganze Stadt spricht ja davon, und unser Oberpolizist Herbert Bullinger zerbricht sich mit seiner Truppe schon den Kopf.«
»Ist schon eine merkwürdige Sache. Niemand weiß, wie aus der verschlossenen Panzerglasvitrine etwas geklaut werden konnte. Und dann die mysteriöse Ohnmacht des Sicherheitsmannes. Aber ich wollte mich sowieso noch etwas genauer umhören. Heute Abend ist wieder Stammtisch. Da wird sicher nur über dieses Thema gesprochen.«
»Toll«, sagte Lisa, »dann spitz mal die Ohren.
Unsere drei Freunde verabschiedeten sich und suchten Tante Rosa auf. Tante Rosa kannte natürlich ihr Abenteuer mit der Monstersonnenblume vor ein paar Jahren, und so wusste sie natürlich auch von dem magischen Buch. Und auch Anne und Robert hatte sie schon kennengelernt.
»Hallo, ihr zwei! War ja klar, dass ich euch über kurz oder lang ebenfalls hier begrüßen kann. Schön, dass ihr hier seid.« »Also, Lisa«, fuhr sie zu ihrer Nichte gewandt fort, »ich hatte mir schon so was Ähnliches gedacht, als du nicht in deinem Zimmer warst. Ihr wollt also wieder mal Detektiv spielen, stimmt's?«
»Aber klar, das schreit ja hier regelrecht nach einem Fall für uns«, sagte das Mädchen. Es wurde noch viel geredet, und dann wollte Lisa ihren beiden Freunden noch das Schloss und den Schlossgarten zeigen.
Kapitel 6 Kobolde im Schloss. Also gingen sie erstmal auf eine Besichtigungstour. Es traf sich gut, dass ein weiterer Bekannter von Tante Rosa im Schloss arbeitete.
Manfred Schlichtmeier war aber nicht nur Schlossführer, er hatte bereits einige Bücher über Schwetzingen geschrieben und wusste über viele Anekdoten zu berichten. Besonders hellhörig wurden die drei, als sie hörten, dass vor langer Zeit, als noch von Zeit zu Zeit Kurfürst Karl Theodor das Schloss bewohnte, eine Bande von Kobolden hier gehaust hatte. Die hatten jede Menge Unsinn angestellt und es ging auch so einiges zu Bruch. Die Schlossbewohner waren verzweifelt, denn niemand konnte etwas gegen die Kobolde ausrichten. Dann, eines Tages, gab es Hilfe in Gestalt eines geheimnisvollen Fremden, berichtete Schlichtmeier weiter. Zusammen mit einer Schwetzinger Bürgerin gelang es, die Bande zu vertreiben, und seither herrschte wieder Ruhe. Und jetzt stellt euch mal vor, wer die Frau war. Er blickte fragend in drei ratlose Gesichter. Die Frau hieß Hildegard Reiter und war die Urgroßmutter des Stifters des Goldenen Spargels. Da staunt ihr, was? Tja, da staunten sie wirklich. Schon merkwürdig, welche Zufälle sich manchmal ergeben. Herr Schlichtmeier konnte herrlich erzählen. Sie lernten viel über das Schwetzinger Schloss, den Garten und den Kurfürsten Karl Theodor, der vor über 250 Jahren das alles zu seinem Sommervergnügen erbaut hatte. Den Kopf voll mit den vielen neuen Eindrücken verabschiedeten sie sich vom netten Manfred Schlichtmeier. Am nächsten Morgen kam Charlie und berichtete, dass er beim Stammtisch tatsächlich etwas Seltsames aufgeschnappt hatte. Am Nachbartisch seien ihm zwei Männer aufgefallen, die leise miteinander redeten. Er habe nur Bruchstücke verstehen können, aber anscheinend ging es um den goldenen Spargel. Den einen Mann kannte er, es handelte sich um einen zwielichtigen Bauunternehmer. Der andere Mann saß mit dem Rücken zu ihm. Er war groß, hatte schwarze Haare und trug schwarze Kleidung und einen langen schwarzen Mantel. Neben ihm auf dem Tisch lag ein seltsam geformter schwarzer Hut. Der schwarze Mann zeigte seinem Gegenüber ein kleines Gerät, das er am Handgelenk trug. Ab und zu lachten beide hämisch. Kapitel 7. Der schwarze Mann. Robert schlug Charlie auf die Schulter und goss ihm ein Bier ein.
Ha, das ist doch schon mal was. Was sagst du, ein schwarz gekleideter Fremder?
Freunde, er sah Lisa und Anne an, fällt euch etwas auf? Lisa sah erschrocken auf.
Meinst du etwa?
Sie stockte.
Könnte das der schwarze Mann aus unserem Wald sein?
Die drei erinnerten sich, dass rund um den Wald auch getuschelt wurde, dieser fremde Kerl, der dort in dem großen Wald hauste, hätte es besonders auf Gold abgesehen. Denn es waren schon des Öfteren wertvolle goldene Gegenstände verschwunden, deren Verbleib sich niemand erklären konnte. Deshalb wurde er im Volksmund auch die schwarze Elster genannt. Niemand hatte ihn je richtig zu Gesicht bekommen. Bekannt war jedoch, dass alle Personen, die tagelang im Wald verschwunden waren, auffällige goldene Uhren, Halsketten und Ringe besessen hatten. Nach und nach entstand ein bestimmtes Bild. Es schien alles zusammenzupassen. Robert ergriff das Wort.
»Wir wissen trotzdem immer noch nicht, wer der schwarze Kerl aus unserem Wald ist und ob er derselbe ist, der den goldenen Spargel geklaut hat und wie der das überhaupt gemacht hat.«
Immerhin war ja da die Wache, und die Vitrine aus Panzerglas war unverschlossen und völlig unversehrt.
»Das Beste wird sein«, meinte Lisa, »wenn wir uns mit Hilfe des Buches am Vorabend des Raubes in das Museum versetzen lassen, und zwar in einen Nebenraum.«
Lisa konnte sich ja von dem magischen Buch nicht nur an jeden beliebigen Ort, sondern sogar auch in der Zeit versetzen lassen. Wichtig war jedes Mal, dass sie den Ort, das Datum und die genaue Uhrzeit nannte und die Augen schloss. Sie konnte auch jemanden mitnehmen. Wenn sie sich dabei an den Händen hielten und das Buch zuklappten, verspürten sie jedes Mal ein leichtes Kribbeln. Beim Öffnen der Augen hatte sich ihre Umgebung verändert. Gefährlich war es eigentlich nicht. Die Rückkehr in ihre eigene Zeit war stets gewährleistet, da der ganze Vorgang rückgängig gemacht wurde, falls einmal das Buch abhanden kommen sollte. Jetzt konnten sie diese Eigenschaft des Buches wieder gut gebrauchen. Aber was sollte mit Charlie geschehen? Konnten sie ihm vertrauen?
Er war zwar ein netter Kerl, aber man konnte ja nie wissen. Kurzerhand schaute Anne ihn durchdringend an und hypnotisierte ihn, nach Hause zu gehen und das Erlebte zu vergessen.